Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Im Jahresende wird die ZDF-Show Wetten, dass eingestellt. Begründet wird die Entscheidung, die gemeinsam mit Markus Lanz getroffen wurde, mit veränderten Sehgewohnheiten und damit, dass die Show an Anziehungskraft verloren habe.
Ich war lange nicht mehr im Fernsehen. Und nach dieser Pause melde ich mich heute mit meiner neuen Show Wetten, dass. Und ich hoffe natürlich, es gefällt Ihnen.
Jetzt vor der Saalwette den Tipp meiner Kandidaten. Moment, das Nein ist hier gedrückt, das löschen wir, machen ein Ja. Und bei Ihnen, Sie wollen Nein drücken? Gut.
Wenn ein Mann, ein Kollege wie Kurt Felix, sich in diese Sendung schleicht, das war das erste Mal, dass wir reingelegt worden sind. Das zweite Mal war der berühmte Buntstiftlutscher bei Thomas. Und ich habe beim ersten Mal schon einen riesengroßen Schreck gekriegt, weil ich dachte, dann denkt der Zuschauer womöglich, dass einiges abgesprochen ist. Und Wetten, das kann nur laufen, wenn nichts abgesprochen ist. Kann nur laufen, wenn nichts getürkt ist, nichts mit doppeltem Boden und keine Zaubertricks gezeigt werden. Und ich war damals eigentlich stinkesauer. Aber was macht man in so einem Moment? Man nimmt es mit Humor, lacht darüber. Heute kann ich sehr darüber lachen. Aber für die Sendung selbst war das ein Moment, wo man Angst hatte, das könnte die Serie kosten. Und ich bin froh, dass der Zuschauer das nicht zu ernst untersucht hat.
Jetzt natürlich, Thomas, die Frage. Wie kommt ein Mensch dazu, Stifte am Geschmack zu erkennen?
Ich habe keine Ahnung, woran man das erkennen könnte. Ich kann es nicht, sondern ich bin ein unbescholtener Titanic-Redakteur.
Wer auch immer mir nachfolgt, stellt das Ding wieder auf Null und zeigt mal, wie gut es geht. Und wenn es nicht geht, ich bin ja nicht aus der Welt.
Der selbsterklärende Medienmagazin-Beginn mal heute etwas länger als gewöhnlich. Und falls Sie sich fragen, warum die Moderatoren Wolfgang Lippert und Markus Lanz in dieser Collage zum Wetten, dass Ende heute Abend 20.15 Uhr im ZDF nicht auftauchten. Nun, Guido Meyer, der diese Tonschnipsel jahrelang sammelte wie andere Flaschen, sagte mir, dies sei ein Best-of gewesen. Verstehen Sie? Best-of. Nun gut, in dieser Radio 1 Medienmagazin-Ausgabe vom 13. Dezember 2014 hören wir, wie der ZDF-Intendant Thomas Bellot über das Wetten, dass Ende denkt, wie der Umbau des ZDF-Fernsehrats vorankommt und warum die Mitarbeiter der Deutschen Welle ziemlich empört sind. Und das alles
vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1, und das ist sicherlich kein Zufall oder vielleicht doch. CSU-Parteitag in Nürnberg und heute das Ende von Wetten, dass nach 33 Jahren zelebriert, und zwar eben in Nürnberg. Ja, wir werden es sehen, um 20.15 Uhr, wie gesagt, im zweiten deutschen Fernsehen, aber Werner Lange fragte schon mal am Rande der Fernsehratssitzung gestern auf dem Mainzer Lerchenberg, ob denn Wetten, dass dem Intendanten persönlich, Thomas Bellot, fehlen wird.
Ja, klar wird mir das fehlen, aber es hat sich einfach so viel verändert im Markt, dass wir jetzt einfach diesen Break brauchen. Und dann werden wir mal nachdenken. Es wird also kein Wetten, dass in absehbarer Zeit geben. Aber die Marke wird nicht bei der ARD landen, zum Beispiel bei Herrn Pilawa. Das verspreche ich Ihnen.
Sind alle Verträge tatsächlich gekündigt? Es gibt viele, die es nicht glauben wollen, dass es künftig endgültig kein Wetten, dass mehr gibt.
Naja, es ist alles gekündigt. Wir haben ja einen Teil der Leute weiterhin bei uns unter Vertrag. Das sind unsere Produktionsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, und die Show kümmert sich erst einmal um andere Sendungen. Und wir werden dann Ende nächsten Jahres mal in Ruhe darüber nachdenken, wie wir denn stehen. Aber Elemente von Wetten, dass wird es in Zukunft irgendwann wieder geben, da bin ich mir sicher. Die Idee ist nach wie vor bestechend, nur diese Form durch die Hallen ziehend, sechsmal im Jahr, das ist nicht mehr zeitgemäß nach unserer Überzeugung. Der Druck ist auch einfach viel zu groß geworden, der begleitenden Presse, dass alles, was da so herausragt, das war ja der Anspruch von Wetten, dass massiv unter Druck gesetzt werden, schon bei kleinen Veränderungen der Quote. Ich habe gerade mit meinem österreichischen Kollegen, dem Intendanten Wabitz, geredet, der sagte, Wetten, dass ist dort nach wie vor sehr erfolgreich. Wir haben also eine Besonderheit auch in unserem Markt, ja, und darauf muss ich reagieren.
Das heißt, Wetten, das bleibt eigentlich ein Thema?
Ja klar, bleibt es ein Thema, aber nicht unmittelbar. Also nicht, dass jetzt die Meldung lautet, Wetten, das kommt wieder. Wir wissen nicht, was passiert. Ja. Aber Wetten, das wird als Marke nicht weitergegeben, es bleibt erhalten. Und wir müssen jetzt wirklich mal intensiv und zwar mit langem Atem drüber nachdenken.
Am Ende des Jahres sprechen Sie immer darüber, wie die einzelnen Programme eigentlich auch dastehen. Sie haben über ZDF Info und Neo gesprochen und haben dort festgestellt, dass viele jüngere Zuschauer in diese Programme reingehen. Nun werden Sie mit der ARD zusammen ein Jugendangebot aufbauen. Wie weit sind Sie dort mit den Kollegen von der ARD?
Wir hatten ein erstes sehr konstruktives Gespräch und klar wurde uns ein reines Netzangebot ist was ganz Neues. Das müssen wir uns erarbeiten. Das hebt sich ja auch ab von den üblichen Senderkategorien. Also wir werden viel lernen müssen, wie man dieses Publikum, das ja flüchtig ist wie ein scheues Reh, wie man das erwischt. Und dass wir dort aber was machen müssen, das ist beiden Sendergruppen klar. Insofern gehe ich freudig an diese Arbeit ran. Wir haben jetzt eine Lernphase, dann müssen wir uns ja auf ein Konzept einigen. Wir hoffen, das im Frühjahr noch zu schaffen. Und dann wird das durch den Gesetzgebungsprozess gehen. Und wie lange der dauert, ich habe echt keine Ahnung. Es wird schon ein Jahr dauern.
Sie haben auch darauf verwiesen, wie gut Sie im Infobereich dastehen. Da gibt es in den letzten Monaten sehr viele Diskussionen darüber, wie sich Deutschland eigentlich journalistisch gegenüber den Konfliktherden auf dieser Welt verhält. Ist das ZDF dort ein homogener Block oder gibt es dort auch Meinungen, dass man einiges verändern sollte?
Ja, man wundert sich schon mal. Grundsätzlich wird jede Kritik beantwortet und wir kriegen viel. Das ist mehr geworden, das spüren ja alle Medien. Aber der Verdacht, wir würden zum Beispiel im Russland-Ukraine-Konflikt gegen Russland für die Ukraine oder umgekehrt arbeiten, der ist für mich absurd. Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin hat den Auftrag, wo auch immer sie zum Beispiel außerhalb unterwegs sind, das Beste herauszuholen, um der Wirklichkeit nahe zu kommen. Wir sind nicht mit ideologischen Scheuklappen unterwegs. Und das ärgert mich dann auch, wenn dann so eine 60er-Liste so etwas zum Besten gibt. Man solle sich verändern. Ja, was solle man denn verändern? Und von welchem Standort? Das, glaube ich, führt nicht weiter.
Das sind dann Diskussionen darum, wie einzelne Länder eben geschichtlich eingeordnet werden. Sie haben sich auch mit Arte beschäftigt und bei Arte geht es auch in letzter Zeit häufiger darum, ob es eine Art Osterweiterung gibt. Würde so etwas zum Beispiel helfen, eine noch größere Pluralität in die Meinungsbildung der Fernsehzuschauer einzubeziehen?
Ehrliche Antwort? Nein, ich glaube das nicht. Man kann dieses Mehrsprachige nicht noch weiter ausdehnen. Zwei Sprachen sind schon eine Menge, ist eine Aufgabe. Man kann über Zusammenarbeit reden, das geht. Austausch von Programmen und anderes. Und da sind wir für alle Modelle offen, übrigens Dreisat auch.
Naja, aber es wird eben häufiger darüber gesprochen, dass gerade Polen, Tschechien, die sehr, sehr nah am deutschen Markt, aber auch am französischen Markt und auch an der französischen Kultur dran sind, dass die...
Also ich bin sehr an der Zusammenarbeit gerade mit Polen interessiert, ja, dass wir auch mehr polnische Programme bei uns zeigen. Es gab eine Zeit lang unmittelbar nach den Umbrüchen in Osteuropa, als eine engere Zusammenarbeit zwischen dem polnischen Fernsehen und Arte da ist. Das ist einfach eingeschlafen. Ich glaube, dass die polnische Seite erstmal ihr Mediensystem aufbaut, dass sie ihre Geschichtsdarstellungen machen, dass sie ihre Formen finden. Aber sobald sich eine Möglichkeit gibt, stünde ich dem tatsächlich offen gegenüber. Und da muss man mit den polnischen Partnern auch mal überlegen, was der richtige Weg wäre. In einem Punkt haben Sie recht. Im Augenblick passiert eigentlich erschreckend wenig im medialen Austausch zwischen Polen und Deutschland.
Aber eine direkte Linie, die dahin führt, einen Völkerrechtsvertrag mit Polen abzuschließen, so wie es zwischen Deutschland und Frankreich im Moment existiert, sehen Sie nicht?
Nein, aber ich habe mir erstmal vorgenommen, im nächsten Jahr den Kontakt wieder stärker zu suchen. Es gab ja das umstrittene, jetzt preisgebrönte Mehrteilerprojekt Unsere Mütter, Unsere Väter. Da hatten wir einen sehr guten Austausch. Das ist in Polen bei unserem Partner DVP auch gelaufen. Wir würden jetzt gerne ein ähnliches Stück, das in Polen produziert ist, hier zeigen. Darüber verhandeln wir gerade. Ich halte diesen Austausch von Programmen für ganz wichtig, um auch Klischees abzubauen. Und da ist noch ein langer Weg vor uns. Mit Frankreich ist uns das schon gelungen, aber mit Polen sind wir gerade am Anfang.
Der ZDF-Intendant Thomas Bellut im Gespräch mit Werner Lang am Rande der ZDF-Fernsehratspressekonferenz, die es noch mal ganz kurz auch von mir hier noch zu beleuchten gilt gleich. Ich freue mich darüber, dass wir nun mit dem Beschluss der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder die konkrete Gremienbesetzung des ZDF-Fernsehrates beschlossen und damit den Kern des Bundesverfassungsgerichtsurteils umgesetzt haben. Der Fernsehrat wird mit seinen nunmehr 60 Mitgliedern funktionsfähig ausgestattet, sagte die Vorsitzende der Rundfunkkommission der Länder, Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Gleichzeitig werde der Verwaltungsrat auf 12 Mitglieder verkleinert, so eine Pressemitteilung vom Donnerstag. Und der Fernsehratsvorsitzende Ruprecht Polenz hat dann einen Tag später während einer Pressekonferenz reagiert. Dieser Beschluss der Ministerpräsidentinnen und Präsidenten zeige,
dass der nächste Fernsehrat, der dann nach Ablauf der Amtszeit dieses Fernsehrats im Jahre 2016 gebildet wird, sich deutlich von dem jetzigen unterscheiden wird. Er wird kleiner sein. Und die Länder werden einen sehr starken Einfluss auf die Zusammensetzung haben, nicht nur, weil sie von den 60 Mitgliedern 16 Ländervertreter stellen, sondern weil ja aus den gesellschaftlichen Gruppen weitere 16 jeweils von einem Land dann auch entsandt werden. Also die Länder werden das ZDF dann relativ stark prägen.
Die vollständige Pressekonferenz schicke ich Ihnen gleich per Twitter, per Link oder wenn Sie es abwarten können, dann komplett im Podcast-Bonus-Track dann in der Nacht zum Montag. Wie sieht's nun der das ganze System eigentlich mitzuverantworten hatte und schließlich gegen sich selbst geklagt hatte und vor dem Bundesverfassungsgericht dann auch Recht bekam? Der Parteieneinfluss wurde ja nun per Dekret auf 2/3 begrenzt. Ex-Ministerpräsident Kurt Beck, was hält er von den Beschlüssen seiner amtierenden Ministerpräsidentenkollegen? Werner Lange konnte ihn dazu befragen.
Ich glaube, dass es eine gute Entscheidung ist, dass sie umsetzt, was Karlsruhe entschieden hat. Politik höchstens noch 1/3 der Gesamtzahl der Mitglieder von Fernsehrat und Verwaltungsrat. Ich glaube aber auch, dass es ganz wichtig ist, dass die Transparenzregeln, die das Gericht vorgegeben hat, jetzt zur Wirklichkeit werden. Fernsehrat wird höchstwahrscheinlich grundsätzlich öffentlich tagen. Beim Verwaltungsrat ist das etwas anders, weil viele Personalia und viele Vertragsinhalte beraten werden. Aber insgesamt glaube ich, dass wir weitergekommen sind und dass die Ministerpräsidenten doch schneller, als ich es erwartet habe, jetzt daraus Grundlagen für einen neuen Staatsvertrag gefunden haben.
Die Grünen beschweren sich, dass sie jetzt quasi kaum noch vorkommen. Okay, es gibt den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Herrn Kretschmann, aber die Grünen werfen jetzt CDU und SPD vor, dass sie als große Koalition sozusagen das ZDF dominieren. Nun ist Rheinland-Pfalz auch mit einem Sitz weniger vertreten im Verwaltungsrat.
Das ist richtig, dass die Beschränkung der Zahl der Politikvertreter natürlich auch Fragen aufwirft über die Repräsentanz. Aber man muss natürlich, wenn man auf 60 Mitglieder geht und wenn diese Drittelregelung dann Bestand haben soll, auch irgendwo Schnitte machen. Rheinland-Pfalz wird im Verwaltungsrat weiter vertreten sein. Das Sitzlandprinzip ist, wenn ich richtig informiert bin, nicht in Frage gestellt, wird allerdings auf die 4 zu vergebenden Ministerpräsidenten Stellen im Verwaltungsrat angerechnet, also auf diese typische Form AB, also CDU-geführte, SPD-geführte Länder. Und da wird sich, glaube ich, insoweit eine ordentliche Vertretung für Rheinland-Pfalz auch gewährleisten.
Glauben Sie, dass, wie die Politik das jetzt für das ZDF gemacht hat, das auch Auswirkungen haben wird, beispielsweise auf das Deutschlandradio und auch vielleicht auf die Landesrundfunkanstalten?
Bei Deutschlandradio bin ich mir ziemlich sicher, dass es analoge Regelungen geben muss und wird. Bei der ARD, bei den ARD-Sendern sind wir teilweise schon relativ weit, was solche Fragen angeht. Der WDR beispielsweise, aber auch der NDR sind da auch Vorreiter gewesen. Die Fragen Transparenz werden sicher noch mal genauer angeschaut werden, auch innerhalb der ARD-Sender, aber wie gesagt, unterschiedlich von Sender zu Sender.
Sie glauben, dass das Bundesverfassungsgericht insgesamt mit dem Weg einverstanden sein wird, den die Ministerpräsidenten eingeschlagen haben?
Absolut. Ich sehe das als eine vernünftige Vorgehensweise. Es wird jetzt noch die spannende Frage anstehen, wie man die gesellschaftlichen Gruppen angemessen repräsentiert. Das ist ja noch nicht zu Ende entschieden, diese Körbelösung und die Querschnittsabbildung der gesellschaftlichen Gruppen. Aber ich bin da schon sehr zuversichtlich, dass Karlsruhe da gut umgesetzt wurde.
Der ehemalige Ministerpräsident aus dem Land Rheinland-Pfalz bis 2013, Kurt Beck, und heutige Vorsitzende der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung. Nach dem Service auf Radio 1 dann mehr zur Deutschen Welle und der Empörung, die sich dort breit macht.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und es brodelt in den Redaktionsräumen der Deutschen Welle. Warum? Das hören Sie gleich. Per Second Screen gebe ich Ihnen mal schon ein Interview vor, was Sie vielleicht gehört haben im Medienmagazin vom 5. Februar 2014 mit dem Intendanten der Deutschen Welle. Da hat er nämlich das alles angekündigt, was jetzt aufpoppt.
Wir versuchen, die Deutsche Welle zielgerichteter, strategischer und effizienter aufzustellen und eben uns nicht zu verzetteln mit vielen, allen möglichen Angeboten, sondern uns das Angebot auszusuchen, wo wir glauben, damit haben wir den größten Erfolg. Und das heißt, es ist eine Umschichtung von Randangeboten hin zu einer Konzentration auf ein Hauptangebot.
Ich kann mir vorstellen, dass Bundestagsabgeordnete sagen, also lieber Peter Limburg, Englisch ist nicht das, was wir uns vorstellen. Das heißt ja nicht englische Welle, sondern deutsche Welle. Wie deutsch bleibt die deutsche Welle aus Ihrer Perspektive?
Also ehrlich gesagt habe ich noch ganz wenig Bundestagsabgeordnete gefunden, die so mit mir sprechen, weil die meisten sofort einsehen, wenn du Leute im Ausland erreichen willst, dann kannst du das schwer mit Deutsch tun. Und diejenigen, die nur Deutsch sprechen und im Ausland leben, haben durch das Internet alle Möglichkeiten, deutsche Angebote aus der Heimat zu empfangen. Das heißt, es kann nicht unsere Priorität sein, Deutsche im Ausland zu versorgen.
Das war im Februar 2014. Peter Limburg, der Intendant der Deutschen Welle, hier im Medienmagazin. Die Konsequenz, der Ausbau des englischen Anteils zulasten anderer Sprachen, zulasten von Deutsch, Spanisch und Arabisch zum Beispiel, und im Online- und Radioangebot sollen sogar 10 Sprachen eingestellt werden. Verbunden ist diese Neuorientierung mit einem Sparpaket, das die Mitarbeiter der Deutschen Welle nicht ohne Protest hinnehmen. Am Montag gehen sie vors Brandenburger Tor. Der Slogan, wir lassen uns nicht abschalten. Am Telefon jetzt Klaus Enderle, der Vorsitzende des Personalrats der Deutschen Welle. Wer will sie denn abschalten?
Ja, Herr Limburg sagt erstmal nicht, dass er uns abschalten will. Er sagt, wir konzentrieren uns aufs Digitale. Gemeint ist aber damit faktisch die Abschaltung des linearen Fernsehprogramms. Er sagt, wir hätten dann keine lineare Ausstrahlung. Also man könnte die Programme der Deutschen Welle in Deutsch, Spanisch und Arabisch dann nicht mehr via Satellit empfangen. Dafür, sagt er, hätte man ja ein paar Videos auf den Webseiten, die wir natürlich auch in diesen Sprachen anbieten. Und er meint, das wäre dann genug. Aber natürlich hat diese Art der Berichterstattung in den genannten Sprachen gar nichts mehr mit einem linearen Fernsehprogramm zu tun.
Nun sagt aber auch Peter Limburg,
wenn man international erfolgreich sein will, muss man sich auf die am weitesten auf der Welt verbreitete Sprache konzentrieren. Und das ist nun mal Englisch. Und mit dieser Sprache erreicht man eben auch die Entscheider und auch sehr viele Teilnehmer am politischen Meinungsbildungsprozess.
So Peter Limburg. Aber warum soll sich die Deutsche Welle nicht dem Wettbewerb von BBC World, CNN, Russia Today oder Al Jazeera stellen?
Also diesem Wettbewerb stellen wir uns ja auch jetzt schon im Moment. Die Deutsche Welle hat ein englischsprachiges Fernsehprogramm. Das ist auch erfolgreich, aber diesen Erfolg will Peter Limburg sozusagen auch noch ausbauen und deshalb möchte er möglichst viel Ressourcen in die englischen Kanäle stecken. Dem widerspricht eigentlich auch niemand. Die Belegschaft steht da dahinter, dass sozusagen eine Stärkung des englischen Programmes durchaus von Vorteil ist für das ganze Haus. Aber Peter Limburg geht jetzt mit der Ankündigung, dass er eventuell, nämlich in dem Fall, wenn nicht mehr Geld gegeben wird von der Bundesregierung für die neuen Kanäle, dass er anderes einstellen muss. Zum Beispiel das deutsche Programm. Und an der Stelle hat er die Grenze überschritten. Das können die meisten Mitarbeiter hier nicht mehr nachvollziehen. Also alle sind bereit, etwas für das englische Programm zu tun, aber eben mit Maß, mit Händchen sozusagen und nicht so, dass man die anderen Programme dem Englischen unterpflügt.
Nun kann man aber sagen, man kann das Geld nur einmal ausgeben, man muss sich konzentrieren. Und nun ist ja Herr Limburg auch sicherlich nicht zufällig vom Rundfunkrat gewählt worden, sondern wegen seiner Vergangenheit als Nachrichtenmacher bei Sat.1 und N24. Müssen Sie als Mitarbeiter diese Entscheidung dann nicht respektieren?
Ja, natürlich. Also letzten Endes entscheidet die Geschäftsleitung über den Kurs des Unternehmens. Da gibt es nichts dran zu deuteln. Und der Intendant im öffentlich-rechtlichen System trägt dafür ja auch die Verantwortung, auch die politische Verantwortung. Die will ihm auch niemand abnehmen. Wir sind im Moment noch nicht an dem Punkt, dass wir sagen, Herr Limburg muss weg, ganz und gar nicht. Wir versuchen im Moment durch vielfältige Aktionen hier im Haus, intern, aber auch in der Öffentlichkeit eben deutlich zu machen, dass wir das nicht alles hundertprozentig mittragen können. Wir sind nochmal für eine Verschiebung in Richtung Englisch zu haben, aber nicht für den Preis, dass am Bonner Standort 10 Sprachen kaputt gespart werden, respektive eingestellt werden und am Standort Berlin 3 erfolgreiche Fernsehprogramme in den genannten Sprachen eingestellt werden kann. Das kann es nicht sein, das sagen wir im Moment sehr deutlich, das sagen wir in die Politik, das sagen wir aber auch Herrn Limburg und den Aufsichtsgremien, den Rundfunkrat und dem Verwaltungsrat, den es bei uns natürlich auch gibt, wie in allen anderen Anstalten.
Ich habe Anfang November gelesen, die Deutsche Welle bekommt 10 Millionen Euro mehr im Jahr. Damit könnte man doch sozusagen das englische Programm stärken.
In der Tat bekommt die Deutsche Welle etwas mehr Geld. Nur wie viel sie bekommt, ist in der Öffentlichkeit immer sehr, sehr schwierig zu vermitteln. Wir haben folgendes Problem. Wir haben einen Grundhaushalt der Deutschen Welle, der kommt aus dem BKM. Das sind ungefähr 272 Millionen Euro pro Jahr. Dahinzu kommen noch sogenannte Projektmittel. Das heißt, das sind Gelder, die sind gebunden an bestimmte Projekte. Zum Beispiel wird bei uns im Moment ein neues Studio gebaut. Dafür wurden 4 Millionen gegeben. Es ist also falsch, dass die Deutsche Welle jetzt 10 Millionen Euro mehr hat wie in der Vergangenheit. Wenn man die Projektmittel alle abzieht und die können jederzeit wieder eingestellt werden, wenn das Projekt nämlich erfolgreich beendet worden ist, dann bleiben unterm Strich noch 3 Millionen übrig. Also die Deutsche Welle hat nächstes Jahr, 2015, exakt 3 Millionen mehr als im Vorjahr und damit können sie nicht mal die inflationsbedingten Kostensteigerungen begleichen. Also die Deutsche Welle hat konkret ein Finanzproblem, ein riesiges Finanzproblem. Das liegt einfach daran, dass über die letzten 10, 12, 15 Jahre der Etat von der Deutschen Welle nie erhöht wurde. Er ist immer konstant geblieben. Und Sie haben auf der anderen Seite natürlich so etwas wie Tarifsteigerungen, Sie haben so etwas wie Investitionsvorhaben, die immer teurer werden, zum Beispiel in der IT und. Das heißt, die Kosten laufen Ihnen davon und wenn oben nichts draufkommt, am Budget nichts geändert wird, haben Sie irgendwann mal ein Finanzproblem. Und an der Stelle steht die Deutsche Welle im Moment.
Und dann, so scheint es mir, gibt es auch noch ein partielles Glaubwürdigkeitsproblem, nämlich die China-Berichterstattung. Reporter ohne Grenzen schießt massiv gegen die China-Politik von Peter Limburg. Sie sei zu China freundlich. Belastet Sie das in der Auseinandersetzung um den Kampf Ihrer Interessen?
Auf jeden Fall. Die China-Politik des Hauses ist bei den Mitarbeitern auf großes Unverständnis, muss man sagen, auf erheblichen Widerspruch gestoßen. Die Kolleginnen und Kollegen haben nicht verstanden, dass Peter Limburg eine Art Annäherung an China betreibt, insbesondere die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Staatsfernsehen, CCTV, ist hier mit großem Entsetzen aufgenommen worden. Klammer auf, das war ja auch der Grund, weshalb Peter Limburg aus dem Kuratorium bei Reporter ohne Grenzen ausgeschlossen wurde. Das hat hier keine Begeisterung ausgelöst. Im Gegenteil, es haben sich ungefähr 60 Mitarbeiter der Deutschen Welle bislang freiwillig bei Reporter ohne Grenzen gemeldet, sind dort Mitglied geworden. Und all diese Menschen haben explizit die Begründung abgegeben, dass sie eben nicht einverstanden sind mit der Politik des Hauses, nicht einverstanden sind mit der Annäherung an China. Und sie sind jetzt Mitglieder und werden Reporter ohne Grenzen, also künftig direkt und selber persönlich unterstützen.
Blicken wir nochmal ganz kurz auf den Montag. Große Protestaktion, die Sie zum Brandenburger Tor führen soll. Wen wollen Sie da ansprechen?
Wir haben eigentlich eine doppelte Botschaft. Die erste Botschaft ist ganz klar an die Politik gerichtet. Wir brauchen mehr Geld, das wollen wir unterstützen. Kommende Woche wird im Bundestag nochmal über die Deutsche Welle beraten werden. Das ist ein wichtiger Beratungstermin. Da wollen wir nochmal deutlich einzeigen, Zeichen setzen. Wir wollen aber auch ein Zeichen setzen, dass wir nicht einverstanden sind mit dem Konzept, das Peter Limburg vorgelegt hat für den Fall, dass das Geld eben nicht kommen wird. Wir sagen da ganz klar, wenn diese Maßnahmen umgesetzt werden, ist das Ende der Deutschen Welle in seiner jetzigen Form? Ist das eine nachhaltige Schädigung des Unternehmens und es wird ein Schaden entstehen, der mittelfristig auch nicht wieder reparabel sein wird? Also ganz klar, diese beiden Botschaften, einmal an die Politik, einmal aber auch an den Intendant, dass wir ihm sagen, so geht es nicht. Wir müssen uns dann gemeinsam mit den Mitarbeitern andere Lösungsmöglichkeiten einfallen lassen, sollte es nicht mehr Geld für die Deutsche Welle geben.
Mein Klaus Enderle, der Vorsitzende des Personalrats der Deutschen Welle. Ich bedanke mich für dieses Gespräch.
Gerne.
Radio 1 mit dem Medienmagazin, und ich wusste gar nicht, dass es heute eine Sendung der Abschiede sein wird. Klar, Wetten, das ist schon sehr lange bekannt gewesen, aber erst heute Mittag kam eine Meldung, die mich dann doch überrascht hat. Eine Mitteilung des Rundfunk Berlin-Brandenburg. Kultkomiker und Grimme-Preisträger Kurt Krömer nimmt Abschied vom Fernsehen. Ich habe mich dazu entschlossen, ab 2015 meinen künstlerischen Schwerpunkt ausschließlich auf die Bühne zu verlagern, schrieb der 40-Jährige am Freitag an den Rundfunk Berlin-Brandenburg. Ich bedanke mich bei Ihnen für die 12-jährige Zusammenarbeit und wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft, so Krömer weiter. Die parallele Arbeit auf der Bühne und für das Fernsehen sei nicht mehr vereinbar mit seinem Wunsch, dem Publikum, und jetzt kommt's, Substanz und gut ausgefeilte Inhalte anzubieten. RBB-Programmdirektorin Dr. Claudia Nothelle. Kurt Krömer ist immer für Überraschungen gut. Davon können seine Gäste ein Lied singen und das ist eine seiner großen Qualitäten. Wir können seinen Dank nur ausdrücklich erwidern. Wir arbeiten gern und gut mit ihm seit seinem ersten großen TV-Auftritt 2004 in der Kurt-Krömer-Show im RBB zusammen und achten natürlich seine Entscheidung für die Bühne. Nun ist Krömer immer mal schon mal wieder weggegangen und wiedergekommen. Wie ernst das ist, ob das sozusagen irgendwann mal vielleicht langweilig wird, nur auf der Bühne zu sein, ob man dann vielleicht nicht wieder doch eine mediale Verstärkung braucht, ist nicht so klar. Bei Wetten, das scheint das heute tatsächlich um 20.15 Uhr die letzte Ausgabe zu sein. Und zeitgleich, ich weiß nicht, ob das Absicht ist, kommt eine Mitteilung nicht aus dem Medienbereich, aber Sie werden sofort wissen, warum es da eine Kausalität gibt. Und zwar von dpa. Der Bonner Süßwarenhersteller Haribo will demnächst auch in China Gummibärchen und Co. verkaufen. 2015 wollen die Bonner dort einen zweistelligen Millionenbetrag investieren, um unsere Produkte über einen Vertriebspartner in die Supermärkte zu bringen, sagte der Geschäftsführer Michael Fiesel der Wirtschaftswoche. Ich glaube, Wetten, das gibt es noch in China, oder?
Danke, wollte ich sagen. Hat sich eigentlich auch jemand bei dir bedankt?
Ja.
Oder kommen wir jetzt alle nur mit dem Kantholz und schlagen auf dich ein?
Nö, viele haben sich bedankt und haben es bedauert.
Du bist 13 Jahre regierender Bürgermeister gewesen in Berlin, da heißt es Danke zu sagen.
Dann bitte.
Akzeptiere ich nicht, dass dann irgendwie negativ oder richtig gesprochen
bitte,
wird.
Bitte, die Chance ist da, Herr Krömer, bitte offiziell.
Das ist wie bei Thomas Gottschalk, der hat so viel für dieses Land getan und da hat man auch erst Dank gesagt, als er lange tot war.
Der ist tot.
Gehört. Twitter.
Das ist der Moment, wo die Live-Sendung inhaltlich endete. Natürlich lebt Gottschalk und auch Markus Lanz. Aber nachgereicht seien die letzten Worte von Markus Lanz in Wetten, das.
So, Schluss. Wir sind noch nicht durch. Vielen Dank. Ja, das wird jetzt nicht einfach mit Wetten, das. Mit Wetten, das geht eine Ära zu Ende. Wetten, das hat TV-Geschichte geschrieben und das deutsche Fernsehen geprägt wie keine andere Show. 1981, wenn man sich das noch mal vor Augen führt, im Geburtsjahr war Helmut Schmidt noch Kanzler, haben ABBA beispielsweise noch gemeinsam Musik gemacht oder Matthias Schweighöfer, der mittlerweile auch nicht mehr der Jüngste ist, war noch nicht einmal geboren. Wir sind dankbar, dass wir Teil dieser 33-jährigen Geschichte sein durften. Nicht nur ich, der ich jetzt gerade hier vorne stehe, sondern dieses wunderbare Team. die Leute, die gerade im Ü-Wagen sitzen, unsere Regisseure Frank Hof und Volker Weiker, Sascha Arndt beispielsweise, die Jungs hier an der Kamera, viele, viele andere, die uns sehr, sehr ans Herz gewachsen sind. Jeder einzelne von Ihnen ist gemeint. Ja, Wetten, das war 33 Jahre lang verrücktes, schönes Kindergeburtstag feiern, der längste Kindergeburtstag der Welt. Die Kandidaten, aber auch die Zuschauer haben diese Sendung zu dem gemacht, was sie eigentlich ist. Früher saßen wir nämlich alle mal, und das haben wir heute mehrfach gehört, im Bademantel vor dem Fernseher. Es gab Limonade, es gab Salzstangen und wir durften alle ein bisschen länger aufbleiben, um Wetten, das zu schauen. Und ich glaube, in vielen Familien war es auch heute Abend so. Wir verabschieden uns von Ihnen mit den schönsten Bildern aus 33 Jahren und wir verabschieden uns mit einem, dessen Auftritt ebenfalls der letzte überhaupt im Fernsehen sein wird, denn auch er beendet heute Abend und genau hier, wie Wetten, das, seine Fernsehkarriere. Hier ist unheilig mit Es wird Zeit zu gehen. Das war's. Machen Sie es gut. Das Leben geht weiter. Wetten, das. Bis bald.
Dankeschön. Damit nun zu dem angekündigten Bonus auch vom ZDF, die Pressekonferenz nach der ZDF-Fernsehratssitzung in voller Länge, rund 32 Minuten. Es moderiert Unternehmenssprecher Alexander Stock.
Der Fernsehrat hat gestern und heute getagt. Die Agenda war recht voll. Im Kern waren die Schwerpunktthemen sicher die Frage der Transparenz der Gremienarbeit, mit der sich der Fernsehrat beschäftigt hat, aber auch die Verabschiedung des Haushalts für das kommende Jahr 2015. Wie üblich werden Ihnen zunächst der Fernsehratsvorsitzende über den Verlauf und die Beschlüsse der Sitzung berichten. Der Intendant Thomas Bellut ergänzt dann aus seiner Perspektive noch das eine oder andere. Dann haben Sie wie immer die Gelegenheit, hier Fragen zu stellen. Herr Polenz, bitte.
Ja, vielen Dank für Ihr Interesse. Der Fernsehrat hat sich heute mit Schwerpunkt mit der Genehmigung des Haushalts beschäftigt, den ja der Verwaltungsrat feststellt, den aber der Fernsehrat zu genehmigen hat. Dazu wird sicherlich gleich Herr Dr. Bellut auch noch etwas sagen, weil er aus Anlass der Verabschiedung des Haushaltsplanes für das Jahr 2015 ja auch eine programmatische Rede gehalten hat, was sich das ZDF im nächsten Jahr alles vornimmt. Und das wollen wir Ihnen nicht im Wege der stillen Post vortragen, sondern das macht Herr Dr. Bellut gleich selbst. Bei der Gelegenheit komme ich dann gleich zum zweiten Punkt. Wir haben in der Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts jetzt in dieser Sitzung die Beschlüsse, die Beschlussvorschläge beraten, die unsere Arbeitsgruppe Transparenz uns vorgelegt hat. Sie wissen, das Verfassungsgericht hat hier Anregungen gegeben, wie die Transparenz weiter erhöht werden kann. Das ist ein kontinuierlicher Prozess. Und das, was wir heute beschlossen haben, ist auch nicht der Endpunkt, sondern ist das, was wir jetzt machen werden. Wir werden nicht nur wie heute den Haushalt in Zukunft öffentlich verabschieden, das haben wir immer getan in öffentlicher Sitzung, sondern die Sitzungen des Plenums des Fernsehrates werden in Zukunft öffentlich sein. Mal sehen, was das dann für Konsequenzen für die anschließende Pressekonferenz hat. Müssen wir mal schauen, wenn Sie sich das alles die ganze Zeit über anschauen können. Wir werden bestimmte Angaben zu den Sitzungen der Ausschüsse, die weiter nicht öffentlich sind, auch ins Internet stellen, sodass man die Ergebnisse der Ausschussberatung auch übers Internet verfolgen kann. Allerdings war zu entscheiden, dass es eben notwendig ist, auch bestimmte Informationen aus dem Haus erstmal auch intern diskutieren zu können. Und deshalb tagen die Ausschüsse grundsätzlich weiter nicht öffentlich. Zu der Transparenz gehört auch, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer, jeder Interessierte, sich ein Bild darüber machen kann, wer sitzt eigentlich im Fernsehrat, mit welchen Verbindungen sind diese Persönlichkeiten auch sonst noch in der Gesellschaft verankert, verwurzelt, verbunden. Und da haben wir uns weitgehend an den Vorschriften zur Transparenz orientiert, die etwa die deutschen Parlamente für die Abgeordneten praktizieren, um das mal auf eine knappe Formel zu bringen, weil ja mögliche Interessenverbindungen, Kollisionen dann auf diese Weise am ehesten transparent gemacht werden können. Wie gesagt, das Ganze ist kein abgeschlossener Vorgang, sondern die Arbeitsgruppe wird ständig weiterarbeiten und wir sind auch für Vorschläge von außen dankbar, wo gesagt wird, da hätten wir eigentlich noch ein Interesse, etwas genauer etwas zu erfahren. Dann werden wir prüfen, inwieweit das umgesetzt werden kann. Es gibt jedenfalls grundsätzlich außer den zwingend vertraulich zu behandelnden Themen, Personal, Liegenschaften und Dinge, die im Wettbewerb vielleicht die Mitbewerber erst dann erfahren sollten, wenn sie tatsächlich auf dem Bildschirm zu sehen sind. Das sind so die Grenzen, die man vielleicht dabei auch weiter beachten muss. Beim Haushaltsplan will ich nur eine einzige Zahl Ihnen nochmal in Erinnerung rufen. Ich habe sie, glaube ich, auch vor einem Jahr schon mal gesagt. Das ZDF mit allen Partnerprogrammen, an denen das ZDF beteiligt ist, bekommt der deutsche Fernsehzuschauer für 1 Euro pro Woche. Das ist von der Beitragsseite, finde ich, eine Botschaft, die man ab und zu auch mal sagen sollte, weil wir ja in der ganzen Gebühren- und Beitragsdiskussion in der Regel mit sehr, sehr großen Zahlen konfrontiert werden, wo dann auch gleich die Höhe kritisiert wird. Herr Dr. Billert wird ausführen, dass es bei diesem Haushalt 2015 darum geht, mit im Grunde gleichbleibenden Mitteln mehr Aufgaben zu bewältigen, dass noch Stellen abzubauen sind. Und die gute Nachricht in dem Zusammenhang war auch für den Fernsehrat, aber vor allen Dingen natürlich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass dieser Stellenabbau bis 2020, der noch vorgenommen werden muss, um etwa 150 Vollzeitstellen, dass der ohne betriebsbedingte Kündigungen bewerkstelligt werden soll und dass man auch sicher ist, das so erreichen zu können. Wir haben in der heutigen Sitzung Programmschwerpunkte uns nochmal vorführen lassen. Das war natürlich einmal das Ereignis 25 Jahre Mauerfall, wo das ZDF quer über alle Programme und alle Ausstrahlungsmöglichkeiten sich diesem Ereignis gewidmet hat. Und allein auch diese neue Form des Zusammenwirkens sollte Mut machen, so etwas bei entsprechenden Anlässen, die sich dafür auch anbieten, durchaus zu wiederholen. Es war jedenfalls sehr eindrucksvoll, auch nach Meinung des Gremiums, was das ZDF hier auf die Beine gestellt hat. Wir beschäftigen uns einmal im Jahr auch intensiver mit den Bilanzen der anderen Programme, also ZDF Neo von Arte. Das haben wir in dieser Sitzung getan, mit großer Anerkennung für das, was in diesen Programmen geleistet wird. Und die Einschaltquoten etwa der ZDF-Digitalprogramme zeigen, dass das, was an Rückgang jüngerer Zuschauer im Hauptprogramm zu beklagen war, wo das ZDF aber auch langsam wieder aufholt, dass das durch etwa ZDF Neo und ZDF Info überkompensiert worden ist. Also unterm Strich sind dort mehr jüngere Zuschauer fürs ZDF gewonnen worden, als wir im Hauptprogramm über die Zeit verloren hatten. Der Bericht der Jugendschutzbeauftragten ist insbesondere im Programmausschuss Programmdirektion, der für die fiktionalen Programme zuständig ist, beraten worden. Wir freuen uns immer darüber, wenn wir von der Jugendschutzbeauftragten bestätigt bekommen, dass das ZDF den Jugendschutz außerordentlich ernst nimmt. Ich kann Ihnen das auch noch von einer anderen Seite her bestätigt sagen. Wir haben praktisch keine Programmbeschwerden, die eine Verletzung von Jugendschutzbestimmungen rügen würden. Und das ist vor allen Dingen, wenn man an die Arbeit der Landesmedienanstalten gegenüber den privaten Veranstaltern denkt, finde ich auch eine wichtige Botschaft. Problem ist immer, wenn über zu viel Gewalt und zu viel dies und zu viel das im Fernsehen geredet wird, wird dann eben oft nicht unterschieden, was war es denn nun für ein Sender. Und dann haftet man irgendwie mit, obwohl die Sendungen des ZDF erstens richtig platziert sind, wenn sie für höhere Altersgruppen nur freigegeben sind, also nach 20 oder nach 22 Uhr. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen haben wir da nie nennenswerte Beschwerden. Und das, finde ich, spricht auch für das Programm. Das sind aus meiner Sicht für heute die wesentlichen Punkte der Beratungen gewesen. Und ich würde vorschlagen, dass jetzt Herr Dr. Bello zu den engeren Zahlen des Haushalts, Sie haben da auch etwas in der Pressemappe, Ihnen noch etwas sagt, und dann stehe ich Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung.
Ja, dann schließe ich da an. Ich werde jetzt nicht den Haushalt referieren. Ich glaube, das ist auch für Sie nicht zielführend. Es ist in der Tat eine Pressemeldung da. Wichtig ist mir noch der Hinweis, dass wir kein Defizit machen. Wir sind in diesem Jahr zwar im Defizit, wir bilden aber am Anfang einer Gebührenperiode immer eine Rücklage, die sich dann aufzehrt. Und am Ende muss noch auch etwas übrig bleiben, darauf achten. Unsere Gremien, da sind wir vorsichtig. Und deswegen ist das hier mit dem Fehlbetrag, der aber über die Rücklage ausgeglichen wird. Die ARD-Anstalten machen das teilweise etwas anders. Deswegen wollte ich darauf noch mal hinweisen. Ja, ich habe vor dem Fernsehrat so eine Art Bilanz gemacht in knapper Form. Die begann damit, dass wir ja in einem so großen Umbauprozess im ZDF sind, wie es den seit der Gründung nicht gegeben hat. Wir verändern die Strukturen, wir werden schlanker. Sie wissen, dass die KEF von uns gefordert hat, Personal abzubauen, aber wir verstecken uns auch nicht ständig hinter der Forderung der KEF, sondern bei gleichbleibenden, nahezu gleichbleibenden Einnahmen, was ich jetzt wirklich nicht kritisieren möchte, stellen sich immer wieder neue Aufgaben wie Internet oder Neo und Info, und das kann man nur dadurch finanzieren, indem man auch umstrukturiert. Und da sind wir in diesem Prozess. Der Abbau der FTEs, der Fulltime Equivalents, wir sollten ja 562, das ist die Vereinbarung mit der KEF, abbauen. Bis heute sind 400 bereits abgebaut oder vereinbart mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Alle ohne betriebsbedingte Kündigung. Auch die restlichen ca. 150 werden in dieser Art über die nächsten Jahre abgebaut. Ich konnte also dem Fernsehrat sagen, dass wir das Ziel schaffen werden. Was für die Zukunftsperspektive des Hauses wichtig ist, die KEF achtet sehr genau darauf. Ein Verfehlen dieses Ziels hätte auch Konsequenzen in der Finanzausstattung des Senders. Weiter gehen wir voran beim Umbau der Direktion ESP. Das heißt, dass diese Direktion ja aufgelöst wird, dass die Sendungen auf Plattformredaktionen weiter produziert werden. Auch das hat einen erheblichen Spareffekt. Das läuft einvernehmlich und konstruktiv im Haus. Nicht für Sie so aufregend, aber für uns extrem wichtig. Zudem haben wir auch die Studiostruktur hier auf dem Sendegelände erheblich verändert, zusammengenommen. Ein einziges Sendezentrum, damals für Dreisat und mal aufgemacht, wird geschlossen, und wir verlagern alles hier, nutzen Synergien und sparen dadurch auch erhebliche Mittel für Zukunftsaufgaben. Der Rundfunksbeitrag sinkt ja erstmals im April, das wissen Sie. Eine Abschaffung der Werbung, das finden Sie auch in der Pressemappe, würde ich überhaupt nicht begrüßen können. Das bedeutet, die KEF hat es ausgerechnet, nicht wir, dass 1,26 Euro für jeden Beitragszahler dazu kämen. Ich halte das auch für das Image des öffentlich-rechtlichen Systems, für die Zukunftsperspektiven keinesfalls für sinnvoll, zumal auch die werbetreibende Wirtschaft froh ist, dass es uns gibt. Fragen Sie den Markenverband und andere, dass sie damit nicht angewiesen sind auf das Duopol aus ProSiebenSat.1 und RTL, die ja beide mit hohen Renditen außerordentlich profitabel arbeiten, sondern dass gerade der Wirtschaft auch eine weitere Fernsehalternative zur Verfügung steht, wird dort allgemein begrüßt. Das ist eine Position, die nicht neu ist, aber ich möchte sie trotzdem noch einmal sagen. Wir haben eben das Gebot der Stabilität der Gebühr, und das würde eine ganz neue Front sozusagen aufmachen. Hinter den Fakten, den ökonomischen Fakten, die wir dort ausführlich behandelt haben, auch aus der Sicht der Gremien, habe ich über das Programm gesprochen, habe gesagt, dass jeder Skandal, der passiert, natürlich einer zu viel ist, aber ein Programm, das was riskiert, macht auch Fehler. Es gibt auch immer Punkte, die einem nicht gefallen. Das Ende von Wetten, dass ist sicherlich kein erfreulicher Tag für jemanden wie mich, der 10 Jahre Programmdirektor des ZDF war. Diese Entscheidung ist aber wohl überlegt und richtig, nach meiner Auffassung. Denn nur wenn man etwas abschafft, wir haben es im Serienbereich ja auch erlebt, hat man die Kraft und die Chance, was Neues zu schaffen. Ich zähle darauf, dass es morgen eine gute Sendung wird ein prima Abschied von Wetten, dass. Und was die Zukunft bringt, wird eben die Zukunft bringen. Wir werden sicherlich neue Unterhaltungssendungen, das ist ja schon angekündigt, an den Start bringen und werden versuchen, dort wieder uns im nächsten Jahr besser aufzustellen. Ich habe vom Fernsehrat eine Online-Studie erwähnt, die gerade veröffentlicht wurde, eine ARD-ZDF-Online-Studie, die die Online-Nutzung zum Mittelpunkt hat und die Veränderung bei den unter 30-Jährigen auch im Fernsehgenuss finde ich so eindringlich, dass ich dem Fernsehrat angekündigt habe, dass wir noch mehr im Netz tun wollen. Das ist ja über den Etat hinaus. Jede Redaktion denkt ja auch Netz, also es ist überall verbunden. Und wir müssen uns dort anstrengen, nicht nur im Informationsbereich. Wir werden die 100 Sekunden, das Angebot fürs Netz, das ja auch von vielen Verlagen übernommen wird, überarbeiten und etwas ausbauen, weil wir glauben, das ist sehr wichtig für die jüngere Zielgruppe, vor allem die Nutzung auf den kleinen mobilen Geräten. Das werden wir tun. Wir werden aber auch eigene Fiction- und Unterhaltungsangebote im Netz machen, auch Wissenschaft und Kultur, um dort mehr Erfahrungen zu sammeln und uns besser noch aufzustellen. Das neue Jugendangebot, das von den Bundesländern beschlossen wurde, kommt mir da gerade recht. Da haben die ersten Gespräche, Sie haben das durch Verlautbarung des SWR schon genommen, stattgefunden. Wir werden jetzt eine Gruppe zusammenstellen, die sich mit der zukünftigen Aufstellung beschäftigt. Die Gesetzgeber haben ja gesagt, wir machen keinen Drei-Stufen-Test, wie es mal früher gab, sondern es gibt eine Beauftragung nach Prüfung und es gibt bestimmt noch viele politische Diskussionen darüber, was darf und was darf nicht. Die künftige Aufstellung im Netz ist für uns natürlich eine wichtige Frage über das Jugendportal hinaus und die Interessen der anderen im Markt Beteiligten, also der Verleger, und der Privatsender werden sicherlich in diesem Prozess der Anhörung, der Ermittlung dessen, was dann in der Beauftragung steht, noch berücksichtigt werden. Das ist die Zukunft, die Realität, konnte ich dem Fernsehrat berichten. Sieht im Augenblick nicht so schlecht aus. Ich weiß, bei Ihnen macht man keine Punkte, wenn man sagt, man sei Marktführer. Aber ich musste ja dem Fernsehrat sagen, dass wir das dritte Mal hintereinander der meistgesehene Sender in Deutschland sind, ohne dass an einer einzigen Stelle der Informations- und Bildungsauftrag reduziert worden ist. Darauf lege ich großen Wert. Und auch ohne, dass wir vom Sport, der hat uns sehr geholfen, aber auch der ARD, dass wir vom Sport abhängig waren. Es ist insgesamt im Augenblick, sorry, dass ich das sagen muss, positive Nachrichten vermitteln sich immer schlecht, ein guter Lauf, was uns aber nicht selbstzufrieden macht, sondern eben anhält, Innovationen auch in den Markt zu bringen. Ein Wort noch zu den Digitalkanälen. Herr Polenz hat es erwähnt. Wir haben mehr jüngere Zuschauer wieder seit der Jahrtausendswende durch die kleinen Kanäle. Die haben sich hochsummiert, selbst Kulturkanal, dessen Ende ja beschlossen ist, schlägt sich prächtig im Markt mit den Wiederholungen der Hitparade und anderem. Wird ja auch als Kulturprogramm von einigen wahrgenommen, offenkundig. Aber Nähe und Info konnten sich mächtig steigern mit profilierten Programmen. Und durchbrechen vor allem Neo immer wieder die Millionengrenze, auch am Abend. Wir sind also mit der Entwicklung zufrieden und wollen da auch noch mehr tun. Es gilt übrigens auch für die Beteiligung mit der ARD, Arte, Dreisat, Kika, Phoenix. Auch da haben wir uns entweder gehalten oder verbessert. Ausnahmsweise also sage ich, wir sind zufrieden. Das gilt auch für die Nachrichtensendungen. Über die Heute wurde in den Gremien häufig auch kritisch diskutiert. Sie ist wichtig für uns und erstmalig seit vielen Jahren konnte sich die Heute wieder ohne den Verlockungen des Boulevards zu erliegen vor RTL-Nachrichten schieben. Und das hat mich sehr gefreut als alter Nachrichtenmann, dass das gelungen ist. Und das Heute-Journal hat sich auch sehr gut gehalten, auch leicht verbessern können, auch bei dem jüngeren Publikum erfolgreich. Das jüngere Publikum müssen wir stärker ansprechen, ohne Frage. Aber gerade bei den Nachrichten stellen wir fest, gerade in Krisen ist das jüngere Publikum dabei. Wir haben ausführlich im Fernsehrat, nicht nur heute, schon vorher über die Krisenberichterstattung gesprochen. Die ist extrem wichtig, auch für uns, für unser Profil. Und ich habe dort auch gesagt, wir haben nie den Zustand der Perfektion. Man muss immer hinterfragen, wie steht man dort? Ganz im Brennpunkt ist ja die Ukraine-Russland-Berichterstattung. Wir alle haben ja registriert, diese Resolution von 60, die mich schon etwas gewundert hat, denn es gibt nicht die Haltung des ZDF zu Russland oder zur Ukraine. Wir berichten einfach, wie Sie es ja auch tun, und versuchen das möglichst objektiv zu tun. Es gibt keine Haltung, und diese Resolution forderte ja quasi eine Veränderung der Haltung. Das fand ich schon sehr merkwürdig. Natürlich beschäftigen wir uns mit jedem einzelnen Punkt. Es wurde auch heute behandelt. Ich entschuldige mich immer für Fehler, die passieren. Es passieren mal Fehler in dem hohen Zeitdruck, den gearbeitet wird. Es sind Gott sei Dank relativ wenig. Aber dazu muss man stehen, die muss man aufarbeiten. Aber es gibt eben nicht diese grundsätzliche Haltung. Das gilt natürlich auch für Gaza, Israel, Nordafrika, ISIS, Ebola. Das war schon sehr anspruchsvoll, und ich habe da den Teams gedankt, die da in der weiten Welt Risiken eingehen und eine gute Arbeit gemacht haben. Und ich freue mich, dass der Fernsehrat das genauso gesehen hat. Vielleicht ist das mal eine Nachricht, dass da durchgehend keine einzige Stimme, die dagegen gesprochen hat, und das hat mich sehr gefreut. Dann haben wir nochmal gesagt, die Preise der Vergangenheit, wir haben ja nun reichlich bekommen, zuletzt den Emmy in New York, ist einfach für uns Ansporn, im neuen Jahr mit ähnlichen Programmen wieder erfolgreich zu realisieren. Das wird nicht ohne Fehler abgehen, auch nicht ohne Fehlversuche bei Innovationen, bei neuen Serien. Wir haben da eine Handvoll am Start. Aber das gehört zum Geschäft dazu. Wichtig ist, dass man sich da immer hinterfragt, Kritik offen gegenübersteht. Und das haben wir heute gemacht. Und damit will ich es beenden. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Soweit die Statements von Herrn Pullenz und Herrn Bellut. Für Sie jetzt die angekündigte Gelegenheit, Nachfragen zu stellen. Wenn Sie das tun, würde ich Sie bitten, die Mikrofone vor sich kurz zu aktivieren. Das erleichtert dann die Verständigung. Habe ich das richtig? Herr Fredriksen, bitte.
Ist es aktiviert? Ja. Die Frage geht an Herrn Dr. Bellut und Herrn Pullenz gleichermaßen. Mich würde eine Stellungnahme zu dem, was heute Morgen bei uns in der Zeitung stand und in anderen Zeitungen auch, der Staatsvertrag und die Änderungen, die auf Sie zukommen, wenn es denn so beschlossen wird. Wie wird das sich auf Ihre Arbeit auswirken? Wie wird sich das auf den Fernsehrat auswirken?
Also ich habe Ihnen noch nicht in dem Wortlaut, der gestern offensichtlich Grundlage der Beschlussfassung der Ministerpräsidenten war, komplett lesen können. Das, was ich mir angeschaut habe, zeigt aber, dass der nächste Fernsehrat, der dann nach Ablauf der Amtszeit dieses Fernsehrats im Jahre 2016 gebildet wird, sich deutlich von dem jetzigen unterscheiden wird. Er wird kleiner sein. Und die Länder werden einen sehr starken Einfluss auf die Zusammensetzung haben, nicht nur, weil sie von den 60 Mitgliedern 16 Ländervertreter stellen, sondern weil ja aus den gesellschaftlichen Gruppen weitere 16 jeweils von einem Land dann auch entsandt werden. Also die Länder werden das ZDF dann relativ stark prägen. Und den anderen Punkt, den ich mir angeschaut habe, sind die Vorgaben, die Ministerpräsidenten auch Richtung Transparenz in der Umsetzung des Verfassungsgerichtsurteils beschlossen haben. Da habe ich festgestellt, das ist sehr synchron zu dem, was unsere Arbeitsgruppe Transparenz auch erarbeitet hat. Wir hatten ja vorher ein bisschen die Frage, weil das Verfassungsgericht in seinem Urteil gesagt hat, der Gesetzgeber legt die Transparenzregeln fest, inwieweit wir nun hier überhaupt Spielräume noch haben, für den Rest der Amtszeit dieses Fernsehrates etwas zu verändern. Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt, wo die Ergebnisse praktisch synchron sind, keine Diskussion darüber gibt. Wir greifen hier praktisch dem Staatsvertrag vor, indem wir im Grunde die gleichen Regeln, die dann ab 2016 für den nächsten Fernsehrat gelten werden, auch schon umsetzen. Also ich will vielleicht eine Bemerkung noch machen zu einem Ergebnis, wie sich das jetzt im Staatsvertrag abzeichnet. Das kann ich jetzt nicht unbedingt vielleicht als Fernsehratsvorsitzender machen. Aber ich bin ja auch von einer gesellschaftlichen Gruppe in den Fernsehrat entsandt worden, und zwar von einer politischen Partei.
Und ich will schon sagen, dass ich eine gewisse Schwierigkeit damit habe, dass der neue Staatsvertrag politische Parteien als gesellschaftliche Gruppen komplett von der Mitwirkung im Fernsehrat ausschließt. Ich bin nicht sicher, ob das die richtige Gewichtung ist, aber die Länder sind der Gesetzgeber. Immerhin organisieren die politischen Parteien Hunderttausende von Mitgliedern, sind also eine große Gruppe in der Gesellschaft. Sie tragen quer durchs Land mit vielen Ehrenamtlichen in den Gemeinderäten, in den Stadtparlamenten, in den Kreistagen kontinuierlich Verantwortung für das Allgemeinwesen und sind von daher, ich sag mal, darin trainiert, auch Gemeinwohlinteressen wahrzunehmen. Und ich weiß, dass das Image der Parteien ein anderes ist, dass man Politik in der negativen Attributierung mit Parteipolitik steigert. Das ist mir alles bekannt. Trotzdem glaube ich, dass die Entscheidung, ich sag mal, beliebige, kleinere, größere gesellschaftliche Gruppen im Fernsehrat zu behalten, aber politische Parteien insgesamt auszuschließen, auch für unseren Staat eine problematische ist. Wir haben in Deutschland begründet, unbegründet, wir haben jedenfalls auch bestimmte Antiparteienreflexe. Und die werden, glaube ich, durch eine solche Entscheidung auch weiter befördert. Man hätte die Frage der Staatsferne auch anders organisieren können. Einmal hat man ja mehrere Stellschrauben, was die Größe des Fernsehrates angeht und auch, wie dann die sogenannte Staatsbank zusammenzusetzen ist. Dann ist es klar, nach dem Urteil des Verfassungsgerichts sind die politischen Parteien der staatlichen Seite zuzurechnen. Das ist auch in der Systematik des Urteils richtig. Aber sie jetzt hier ganz rauszuschmeißen, weiß ich nicht, ob das sozusagen dem Staatsverständnis Deutschlands als repräsentative Demokratie, und die ist nun mal ohne politische Parteien nicht denkbar, ob das die richtige Vorgehensweise ist. Dafür haben sich die Länder mit jeweils einem Vertreter mit Stimmrecht selber sozusagen die Staatsbank gesichert.
Herr Packeiser.
Dankeschön.
Entschuldigung. Ich möchte dazu sagen, Sie hatten mich ja auch gefragt. Also als Intendant darf ich mir keine Anmerkung zu der Zusammensetzung der Gremien erlauben. Wir sind ja Objekt der Betrachtung. Ich will aber trotzdem sagen, nach dem Urteil, Herr Polenz, im März, glaube ich, sind wir alle froh, dass die Bundesländer so schnell gearbeitet haben und eine Lösung gefunden haben, die ich genau auch noch nicht beurteilen kann. Ich muss es auch noch mal nachlesen. Und es wurde die Einigungsfähigkeit der Bundesländer dann doch schnell demonstriert. Und die neue Zusammensetzung ist sozusagen ja eine Einlösung der Forderung auch des Verfassungsgerichts, über die man diskutieren kann, wie sie erfolgt ist. Aber auf jeden Fall ist da der Verdacht über dem ZDF, wir seien Abhängige vom Staat, natürlich in eindrucksvoller Weise widerlegt. Das ist jetzt eine Quote, die auch das Verfassungsgericht festgelegt hat, die es für sinnvoll hält. Daran hat sich der Gesetzgeber dann gehalten. Aber den Rest muss man dann sehen, wenn die Zusammensetzung endgültig klar ist. Da fehlen mir noch die letzten Fakten. Das werde ich nächste Woche zusammen telefonieren.
Ja, vielen Dank. Herr Packeiser hatte sich gemeldet.
Schön. Ich habe zwei Fragen. Eine vielleicht noch mal an Herrn Polenz als Fortsetzung des Kollegen. Wie lautet denn Ihre Prognose? Können Sie sowas abgeben, wenn sich der neue Fernsehrat zusammengesetzt hat? Wie viele bekannte Gesichter wird Herr Bellut denn dann noch begrüßen können? Und wie viele werden ganz neu sein?
Kann ich eigentlich wirklich keine Prognose abgeben, weil ich kann Ihnen jetzt sagen, dass alle die Prognose könnte ich abgeben, die von einer politischen Partei entsandt worden sind, schon mal nicht mehr dabei sein werden. Aber der Fernsehrat wird ja auch kleiner. Und ansonsten sind ja die Vorschlagsberechtigten völlig frei, wen sie schicken und wen sie wieder schicken. Ich vermute mal, dass der eine oder andere Verband, gesellschaftliche Gruppe, Kirchen, Religionsgemeinschaften Vertreter wieder nominiert, weil einige von denen erst 2 oder 4 Jahre im Fernsehrat dabei sind. Aber das ist, also ich würde mal sagen, es wird eine große Veränderung geben. Auch in den persönlichen Zusammensetzungen.
Ja, ich hätte noch eine zweite Frage zu dem Thema Transparenz, das Sie im Eingang angesprochen hatten. Da verstehe ich noch nicht so ganz, wie man sich das vorstellen kann. Also bauen Sie hier eine Besuchertribüne ein, kann da jeder kommen, der möchte. Es gibt ja außer der Presse vielleicht auch noch andere Leute, die sich diese Sitzung anschauen würden. Jetzt weiß ich nicht, Publikumskonferenz, irgendwelche gesellschaftlichen Vereinigungen, ich weiß nicht, die Beschwerdeführer von irgendwelchen Programmbeschwerden oder so. Können die alle kommen oder können die es im Internet gucken?
Also zunächst einmal kann jeder kommen, der kommen möchte. Und bisher haben die Plätze bei den öffentlichen Teilen unserer Sitzung, wir hatten ja heute wieder einen bei der Verabschiedung des Haushalts, so ausgereicht, dass sie auch noch rechts und links neben sich einen freien Platz gehabt hätten. Also der Andrang war bisher überschaubar. Das kann sich ändern. Bisher sind, denke ich, im Vergleich etwa zu einem kommunalen Stadtrat oder auch einem Landtag Besucherplätze etwa hier auf dem Lerchenberg ausreichend zu organisieren, wenn man das mal als Maßstab nimmt. Und wenn es aktuell oder absehbar einmal ein größeres Interesse gäbe, ist der Vorteil eines Medienhauses, dass dann auch Bildübertragung und Tonübertragung in andere Räumlichkeiten möglich wären. Also ich glaube, wir haben da nicht das Problem, was das Münchner Gericht beim NSU-Prozess hatte.
Gibt es weitere Fragen? Frau Löbbecke, bitte.
Ich habe noch eine Frage zu ZDF Neo. Nachdem ja jetzt der Jugendkanal nicht im, sag ich mal, TV zu sehen sein wird, denken Sie, dass es da bei Neo einen Rutsch gibt runter zu einem jüngeren Zielpublikum? Die Frage richtet sich an Dr. Bellut.
Nein, einen Rutsch wird es nicht geben. Die Zielgruppe ist ja ab Jugend im Grunde bis Mittelalter. Und es gucken auch einige Ältere zu mit großem Vergnügen. Aber der Altersschnitt ist für uns sehr, sehr gut. Der gefällt uns prima. Der ist bei den unter 50-Jährigen bei 1%. Und das ist schon ein prima Wert. Nein, es bringt mich eher dazu, davon zu träumen, noch mehr Mittel für Neo zu haben, um dort gerade diesen innovativen Teil, also das, was selbst produziert wird, noch etwas zu erhöhen. Aber das muss durch Umstrukturierung im Haus irgendwie erreicht werden. Aber das würde mich sehr freuen. Ich glaube, mit 1,3% in diesem Jahr ist noch nicht das Ende der Fahnenstange für Neo erreicht. Der Marktanteil war das. In diesem Jahr, das hat sich erneut um 0,3 verbessert. Das ist schon mal sehr erfreulich. Das dauert auch seine Zeit. Das sind jetzt 5 Jahre. Aber in weiteren 5 Jahren möchte ich, dass der noch deutlich erfolgreicher dasteht, der Kanal.
Ich sehe keine Wortmeldungen mehr. Dann würde ich auch vermuten, dass keine Fragen mehr existieren oder die sich gestellt hatten, im Vorfeld beantwortet wurden durch die Statements. Damit schließe ich die Pressekonferenz, sage Ihnen allen noch Dankeschön, dass Sie gekommen sind. Danke für Ihr Interesse. Wünsche Ihnen im Namen von uns hier oben schöne Weihnachten, schöne Feiertage, einen guten Rutsch und ein gutes neues Jahr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Schließen Sie nicht Ihre Anzündung zu Ihrer Lieben.